In der heutigen Folge spreche ich mit René Ruland, der MyPoster gegründet hat. Es war ein Riesenspaß, diesen Podcast zu produzieren, weil die Geschichte ganz, ganz spannend anfängt mit einem Container mit 8000 Bildern, die ans Elternhaus geschifft werden. Dann über die Zeit sich daraus eben dieses große MyPoster-Unternehmen entwickelt hat. War eine spannende Reise. Ich kann euch im Vorhinein schon sagen, es lohnt sich, in diese Folge reinzuhören. Es ist eine sehr, sehr schöne Folge geworden, die mir persönlich sehr gefällt. Und ich rede jetzt gar nicht mehr groß rum. Starten wir rein. Dann herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Digital Economics Podcast. Heute habe ich den René Ruland hier, der Gründer von MyPoster, was vielen bestimmt ein Begriff ist. Und wir haben jetzt gerade im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir beide aus dem Saarland kommen. Und ich war ganz begeistert, dass so eine Firma, so eine Gründung aus dem Saarland kommen kann. Kannst du mal ganz am Anfang uns reinführen, wie das gestartet hat? Wann du wo wie gestartet hast, so eine Firma aufzubauen, die heute so groß ist?
Klar, erstmal vielen Dank, Luis, dass ich hier sein darf. Und dass du Saarländer bist, mega. Es ist tatsächlich sehr selten, dass man Saarländer trifft, die außerhalb vom Saarland sind. Ich hab dann gar nicht mehr studiert im Saarland. Studiert habe ich in Bruchsal in der Nähe von Karlsruhe. Da, wer das kennt, Autobahnkreuz A5, wo immer der Stau ist. Und dann bin ich nach dem Studium, habe ich mich direkt selbstständig gemacht. Das war dann schon wieder im Saarland. Weil da meine Eltern herkommen und da ich auch aufgewachsen bin. Und habe dann tatsächlich über einen Irrweg, war ich in Asien, in Shenzhen, das ist eine Stadt in China. Und dort hatte ich einen Freund besucht. Und dann habe ich dort günstige Ölgemälde damals eingekauft für ein paar Dollar Cent, 80 Dollar, 1 Euro, so ungefähr. Und habe die dann importiert und habe dann einen Container nach Hause bekommen. Und den habe ich dann bei meinen Eltern tatsächlich im Saarland in die Garage gelagert. Und so habe ich angefangen.
Was haben deine Eltern dazu gesagt? Also wie läuft sowas ab? Man bestellt einen Container und dann kommt ein LKW vorgefahren und dann muss man innerhalb von 5 Minuten...
Ja, man würde ja meinen, wenn man BWL studiert, hat man das alles im Griff. Aber nein, erstmal du bestellst einen Container und der Rest ist erstmal die Naivität. Und dann haben wir den aufgeblombt, wie das so klassisch ist. Wer schon mal einen Container gemacht hat, kommt mit so einer Blombe. Und dann habe ich die...
Aber dann steht der Container vor deiner Haustür und
die bestellen den... Ja, genau. Und hast aber nur eine gewisse Zeit. Nee, du hast nur eine gewisse Zeit, die du den abladen darfst. Mhm. Ich weiß nicht mehr, das Zeitfenster war von 2-3 Stunden und die haben uns schon alle angeschaut, weil normalerweise hast du halt irgend so einen Gabelstapler und einen fertigen Container runter und so. Und bei uns war halt nichts. Das heißt, wir haben das von Hand alles dann abgeladen. Das waren damals drin, das war ein 20-Fuß-Container. Ich weiß nicht mehr, wie viele Bilder da drin waren. Ich tippe mal so 5.000 bis 8.000 oder so. Und die habe ich dann
Aber wie kommt sowas zustande? Also du bist in China, denkst dir so, ach krass, schöne Ölgemälde für wenig Geld. Ich werde die in Deutschland für 100 Euro Minimum verkaufen können.
So ist es. Geile Marge.
Das waren selbstgemalte Ölgemälde oder
selbstgemalte
oder
Ölgemälde, ja. Ja, also handgemalte Ölgemälde von den Asiaten, weil damals war natürlich wie heute auch noch, sagen wir mal, der Stundenlohn ein bisschen niedriger als hier. Dann haben die von Hand gemalt und dann habe ich gedacht, cool, die kann ich ja in Deutschland gut verhauen, verticken. Hatte eine gute Marge und dann so ging das los. Und dann waren die dort. Ja, und dann musst du die ja irgendwie verkaufen.
Ich finde das so wild gerade, dass du dir einfach in dem Moment denkst, also du hättest ja auch sagen können, okay, ich probiere es erstmal mit so 100.
Ja, bin ich nicht so der Typ für.
Hattest du vorher schon mal so Aktionen gemacht, wo du gute Erfahrungen gemacht hast? Also weil da gehört ja schon ein gewisser Wahnsinn dazu.
Nee, ich habe früher, ich habe schon immer gern verkauft, Sachen verkauft. Ich habe auch gerne mal in der Bar verkauft oder so. Das hat mir Spaß gemacht und da hatte ich jetzt keine Bedenken, dass ich das nicht verkaufen kann. Ich hatte einfach die Marge gesehen und dachte mir, das müssen die Leute wollen.
Und hattest auch noch keinen Verkaufskanal, noch keine Webseite, noch gar nichts. Du warst einfach wenn ich dann 8000 Bilder habe, es wird schon einen Weg geben, wie ich 8000 Bilder verkaufen werde. Und dann habe ich 80.000 Euro oder.
Ja, was. So war das. Ich habe dann mein erster Versuch, die zu verkaufen, war, heute würde man das Pop-Up-Läden nennen, aber damals habe ich tatsächlich einfach in Saarbrücken so ein Ladenlokal, was leer stand, da habe ich den Typen gefragt, ob ich das haben kann. Ich habe gesagt, klar, können Sie haben. Und dann habe ich da mal 200-300 Bilder reingestellt und habe die, habe mich dann da reingesetzt und habe versucht, die zu verkaufen. Dann da stundenlang drin gesessen.
An der Stelle spielt dann aber auch das Saarland rein, ne? Weil einfach mal so einen Laden anmieten, würde vermutlich jetzt in München, wo ihr heute sitzt, nicht gehen. Aber in Saarbrücken gibt es halt einfach leerstehende Läden, wo man vermutlich dann Glück haben kann. Ne?
Die Frage ist, ob leerstehende Läden jetzt zu dem Konzept passen. Aber so haben wir das dann gemacht. Habe ja ganz früher mit meinem Bruder gegründet. Und ich habe dann den ganzen Tag in diesem Laden gesessen, 10-12 Stunden, und habe mal welche verkauft und mal keine verkauft. Habe dann relativ schnell festgestellt, dass es vielleicht nicht der beste Vertriebsweg ist. Bin dann eigentlich relativ schnell weg von diesen, ich sag jetzt mal, fies Ladenlokalen, heute würde man fancy Pop-Up sagen, aber, und bin dann, hab dann gesagt, komm, die kannst du eigentlich ganz gut über den Handel verkaufen. Und bin dann, hatte so einen Golf von meinen Eltern damals bekommen, den hatte ich damals schon, so ein VW Golf, Golf 4 damals, und hab die Bilder dann in den Kofferraum gepackt und bin dann tatsächlich durch die Republik gefahren und hab die aus dem Auto rausverkauft.
Aber was heißt, du hast jetzt Bilder an den Handel verkauft? Also du hast quasi an Läden, die Bilder verkaufen, diese Bilder.
Genau, ich bin dann in so einen kleinen Möbelladen reingelaufen, der irgendwie Inhaber geführt war, und hab gesagt, wollte ein paar Bilder kaufen, hatte die dann dabei, und bin dann von Laden zu Laden gefahren, mal eine kleine Galerie gefahren, mal einen Möbelhandel, mal einen größeren Möbelladen, und habe dann versucht, die zu verkaufen, Stück für Stück.
Das ist so absurd. Also ich finde es absolut feierlich und geil, aber das ist so absurd. Du hattest doch BWL studiert. Du hättest doch jetzt auch einfach in ein Angestelltenverhältnis gehen können. War das für dich von vornherein ausgeschlossen, dass du den Weg gehst?
Ausgeschlossen. Hatte allerdings zwei Gründe. Der erste Grund war ehrlich gesagt, dass wir damals, ich war der erste, der erste Bachelor-Studienabgang. Damals war der Wechsel zwischen Diplom und Bachelor. Das heißt, wir waren auch mit unserem Bachelor, eigentlich hat uns keiner genommen. Wir konnten, ich weiß noch damals, ich habe mich einmal versucht zu bewerben, so ein Online-Formular, und da konnte man Bachelor gar nicht auswählen damals. Ne? Da gab es nur Diplom, das heißt, meistens bist du wirklich auch da noch durchgereicht worden. Und mir war immer klar, dass ich wollte eigentlich immer selbstständig werden. Ich hatte keine, ich weiß nicht warum, aber ich hatte immer Spaß daran, gedacht, okay, cool, wenn du das irgendwie hinkriegst. Das war aber daran, weil ich Lust hatte, ich hatte Spaß zu verkaufen, ich hatte Spaß, Sales zu machen, und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass mir das liegt und dass man da, dass ich da einen hohen Mehrwert bringen kann und was leisten kann.
Ey, ich fühle es sehr. Ich habe während der Schule Aquariumpflanzen übers Internet verkauft und Bücher und gebrauchte Kleider bei Kleiderkreisel. Und ja. Verkaufen macht schon Spaß.
Ja, und ich finde, dass jeder, der mal was verkauft hat oder auch in der Bar, wenn du mal in der Kneipe bedienst und da ist richtig was los und da geht was, macht ja richtig Laune. Desto mehr du da absetzt, desto höher sind die Glücksgefühle, zumindest bei mir.
Aber wie war das für deine Eltern? Weil ich glaube jetzt nicht, dass alle Eltern es ihren Kindern durchgehen lassen würden, 8000 Bilder einfach mal liefern zu lassen ins eigene Haus. Hattet ihr so viel Stauraum oder waren die einfach?
Das hatten wir im Keller. Das ist eine gute Frage. Ich müsste meine Mama heute mal fragen. Eltern sind ja am Ende nett. Also Eltern sind ja, sagen einem ja vielleicht nicht, Sohn ist vielleicht nicht die beste Idee. Geh, arbeite was. Am Ende. Und es war ja nicht, man darf nicht vergessen, dass es nicht unerfolgreich war. Also auch wenn sich das absurd anhört, ich habe dann schon ziemlich viel verkauft. Also wir haben dann, ich glaube, im zweiten Jahr, und das habe ich immer noch alles alleine gemacht, also wir waren dann ewig, mein Bruder und ich, One-Man-Show oder Two-Man-Show in dem Falle, aber wir konnten dann schon so 40.000, 50.000 Euro immerhin Umsatz machen im Monat, was jetzt nicht so wenig war, wenn du zu zweit bist, und die Marge war ganz gut, und wenn du dann alles selber machst.
So ganz cool.
Wir haben das eingekauft, wie gesagt, für, ich glaube, je nach Größe heute, ich weiß, ungefähr werden es so 80, 90 Dollar Cent gewesen sein, pro Bild. Dann hatten wir natürlich nicht auch die ganzen Logistik, sagen wir mal, das hatten wir mit unseren eigenen Kosten, sie in den Keller zu tragen, für 2 bis 3 Euro im Keller das Produkt, und dann haben wir die verkauft an den Handel, damals natürlich eine Großhandelsmarge, die nicht ganz hoch war, aber dann konnten wir es immer noch für 40, 50 Euro verkaufen.
Boah, shit, okay. Wenn ich jetzt mal hochrechne, 8000 Stück hattest du vorhin gesagt, sind dann 320.000 Euro für diesen einen Container, den ihr bestellt habt, quasi an Gewinn, nicht Umsatz.
Naja, gut, muss ja noch die ganzen Spritkosten und Auto und dies und jenes und all das. Am Ende war es auf jeden Fall, ich sage ja, es war nicht es war nicht unerfolgreich. Mhm. Da wurde es jetzt nicht reich von, aber das war auch nicht, war sowieso nicht das Ziel, aber es hat am Ende schon Spaß gemacht und desto erfolgreicher man wurde. Wir hatten natürlich nur, obwohl wir auch da BWL studiert haben, hatten wir nicht im Griff, dass wir aufgrund des Wachstums natürlich, jeder, der in Asien schon bestellt hat, weiß, dass du da vorab bezahlen musst. Mhm. Und der Handel ja doch relativ schlechte Zahlungsziele hat oder sagen wir mal längere Zahlungsziele, 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage und der ganz große Handel, wo wir dann am Ende drin waren, ganz groß meine ich halt die Baumärkte und Möbelhäuser, die großen, haben wir dann doch 160 Tage oder 120 Tage Zahlungsziel. Das heißt, du hattest teilweise dann 240 Tage, die du zu finanzieren hattest und desto mehr du gewachsen bist, desto schlechter wurde eigentlich der Cashflow damals. Und das war auch einer der Gründe, wieso wir dann damit aufgehört haben. Aber rein um Paper-Based, also wenn du so eine P&L dir angeguckt hast, war das erfolgreich. Wenn du das Cash anguckst, den Cashflow, dann war das alles andere als erfolgreich.
Mhm. Habt ihr dann nochmal einen zweiten Container irgendwann bestellt?
Ja, wir haben ganz viele. Ja, na, ganz viele laufen. Ja, wir hatten dann richtig viele laufen. Wir haben dann schon, ich glaube in dem Top-Jahr, wo wir das gemacht haben, im Jahr 3, ich müsste lügen, aber es war auf jeden Fall auch über 1 Million, 1, irgendwann, über 1 Million Umsatz haben wir damit gemacht, nur aus dem Auto rausverkauft.
Okay.
Das war schon, lief das waren halt viele Kilometer noch, am Tag. Aber
lief das immer noch über das Haus der Eltern dann? Oder?
Ja, das lief lange über das Haus der Eltern und hat sich dann lief es irgendwann nicht mehr, dann haben wir so eine kleine Lagerhalle da angemietet in der Nähe und so ist es dann gewachsen, aber es lief lange über das Haus der Eltern,
ja. Wahnsinn. Ja, auch da würde ich sagen, spielt das Saarland rein, weil im Saarland sind die Häuser ein bisschen größer. Und Wohnraum ist noch bezahlbar. Vielleicht heute auch nicht mehr, aber
auf jeden Fall. Aber damals noch.
Oh, Wahnsinn. Okay, aber ihr habt dann mit der Zeit irgendwann festgestellt, okay, gerade wenn ihr es an quasi Großhändler irgendwie jetzt in einem Baumarkt oder sowas verkauft, die zahlen euch halt erst irgendwie viele, viele Tage später. Das heißt, irgendwie war es dann doch auch ein unattraktives Geschäftsmodell und ihr wolltet dann pivoten in eine andere Richtung euch aufstellen.
Das war mit Sicherheit der Hauptgrund, waren die Cashflow-Themen. Die anderen Themen waren auch, can it scale? Nein. Damit war es sozusagen auch eigentlich aus einer Geschäftslogik heraus unspaßig, weil du natürlich, zum einen war es sehr abhängig von mir, weil ich der Typ, weil ich es verkauft habe, alles oder die Bilder verkauft habe. Und am Ende konntest du einfach nicht skalieren. Genau, und dann haben wir 2009, 2010 haben wir dann gesagt, okay, wir müssen online gehen oder lass uns gucken, dass wir ein Online-Business aufbauen, weil da lösen wir auf jeden Fall das Vorab-Cash-Problem. Und dann haben wir in dem Zuge auch gesagt, wir wollen auch das Problem lösen, dass wir das falsche Bild haben, also den falschen Content, weil du natürlich immer den Content nicht mehr hattest, der gut verkauft, klar. Bestseller sind immer als erstes weg. Und so sind wir dann, haben wir dann die MyPoster, die Domains gekauft, die habe ich 2009 gekauft. Und dann haben wir gesagt, okay, wie stellen wir hatten auch keine Ahnung, ehrlich gesagt, von online und haben dann glücklicherweise, muss ich sagen, der Max ist heute noch unser CTO von der Gruppe, ohne den es mit Sicherheit das alles auch nicht so gäbe. Getroffen 2010 in einem Café in München über einen Kontakt und mit dem haben wir dann angefangen zu programmieren. Mhm. 2010 haben dann in dem Zuge auch gesagt, okay, wenn wir den Weg gehen, dann wollen wir auch produzieren. Haben dann angefangen, unsere erste Maschine zu kaufen auch.
Also die Vision war dann damals auch wirklich schon zu sagen, okay, wir gehen das, was ihr jetzt heute macht, in die Richtung. Oder gab es quasi am Anfang noch irgendwie so einen Übergang von wegen, wir drucken jetzt Bilder? Oder ähnliches.
Da gab es einen Übergang. Wir haben dann gesagt, okay, irgendwie müssen wir das neue Geschäftsmodell finanzieren und haben dann das ganze Handelsgeschäft auch weiterlaufen lassen, haben den Handel sozusagen bedient, haben in dem Zuge dann auch, als wir eben die erste Maschine hatten, erste Laminate, wo wir ein Produkt selber hergestellt haben, damals ein Leinwandprodukt, haben dann das in den Handel geschoben und haben dann sukzessive die MyPoster aufgebaut und haben dann dadurch, dass wir nur einen Max hatten, der programmiert hat, und es war nicht so leicht damals, war damals schon kannst ja nicht irgendwie ein Shop-System nehmen oder so, weil die Konfiguratoren und all das auch damals auch für ein Produkt und du musst es dann verbinden ja an eine Maschine, dass da ein Poster rauskommt. Das ist jetzt nicht so ganz so trivial. Heute ist es ein bisschen anders als früher. Und haben dann, genau, sind dann 2010 live gegangen. Im November, glaube ich.
Und das damals November. Alles noch vom Saarland aus? Oder
Nee, das schon aus München. Wir sind 2007, 2007 sind wir nach München.
Okay. Wie war da der Hintergrund? Weil wie du eingangs schon gesagt hast, viele Saarländer zieht's zurück ins Saarland.
Man findet also viele zieht's gar nicht raus.
Genau. Also man findet wenige außerhalb.
Ja, das stimmt.
Wie kam das?
Bei mir ist es einfach. Meine heutige Frau hat damals ein Praktikum gemacht bei BMW. Mhm. Und ich hatte keine Lust mehr, die W10 in den herzufahren durch die Pfalz jeden Freitag und diese 4,5 Stunden nach München auf mich zu nehmen. Und dann war es auch so, dass durch die Cashflow-Thematiken und so war es auch jetzt nicht üppig vom Gehalt, also gar nicht. Und meine Frau hatte eine Wohnung in München oder meine damalige Freundin und hat gar nicht so schlecht verdient bei BMW damals, auch als Praktikantin und danach auch sehr gut. Und dann habe ich gesagt, München ist eh gut und dann sind wir da hingezogen. Also ich bin dann da hingefahren und dann da angefangen zu leben.
Wie war das dann mit deinem Bruder? Ist der dann mitgezogen oder ist er erstmal im Saarland geblieben?
Nee, der ist mit. Der ist mit.
War das entspannt? Also weil hätte ja auch sein können, dass der sich dagegen stellt oder so.
Ja, ich hätte sein können, aber mein Bruder schon immer gut und wir hatten immer ähnliches Mindset. Das war dann schon okay. Es war jetzt, du weißt ja, wie es im Saarland ist. Es ist dann, wenn man merkt, okay, du willst eine Firma aufbauen. Ich glaube, nee, das ist, glaube ich, falsch gesagt, weil ich glaube, du kannst im Saarland bestimmt auch eine geile Firma aufbauen. Aber für uns war es, wir waren ja nicht aus Saarbrücken, wir waren aus einem ganz kleinen Kaff, aus Ensdorf. Und das ist schon immer ein anderes Universum, wie wenn du dann auf einmal in München bist und hast dann auch nochmal ganz andere Opportunitäten da.
Kannst du ein bisschen aufzählen, was das so für Möglichkeiten sind, die du jetzt heute in der großen Stadt wahrnimmst im Vergleich zu Gründung auf dem Land?
Ja, gute Frage. Ja, also was auf jeden Fall mal, was Talents angeht, also Talente, glaube ich, ist in München natürlich schon hervorragend. Sowohl was, du hast natürlich die TU, die LMU, aber du hast ja auch ganz viele andere tolle Hochschulen, Universitäten, duale Studiengänge, wo wirklich coole Talente rauskommen von allen Ebenen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall extrem vorteilhaft, was du da hast. Du hast dann, was für uns sehr geholfen hat, wir brauchten ja dann irgendwann auch in den Produktionen, hast du ja nochmal ein anderes Personal, als du es jetzt sozusagen für den ganzen Online-Bereich oder den ganzen Digitalbereich hast. Auch das haben wir haben dann die erste Produktion in Dachau eben gehabt, in der Nähe von Dachau. Damit hast du auch ein super gutes Einzugsgebiet, was wirklich auch Maschinenführer und all das angeht. Also München ist schon, muss man sagen, sehr gesegnet. Das hat natürlich krasse Nachteile, aber es ist auf jeden Fall so aus einer Gründungsperspektive ein sehr, sehr cooler Standort.
Mhm. Ja. Auch quasi ganz am Anfang, weil ich habe immer so das Gefühl, München ist mega cool, wenn dann mal Funding da ist. Weil quasi viele qualifizierte Arbeitskräfte da sind und weil ein cooles Netzwerk da ist und so weiter. Aber vor allem, wenn man jetzt Maschinen braucht, Produktionshallen, Geschäftsräume, Büros etc., ist natürlich München auch wahnsinnig teuer.
Ja, gut, wir brauchten beides, ne? Wir brauchten von vornherein sowohl Softwareentwickler als auch Marketing-Spezialisten als auch Produktion, weil wir es parallel aufgebaut haben. Von daher war es für uns schon... Am Anfang eigentlich, bis heute würde ich nicht sagen, dass ich der größte Netzwerker bin oder so. Ich bin schon sehr, die ersten Jahre war ich extremst in meiner Bubble und habe einfach nur die Firma nach vorne gebracht von morgens bis abends. Der Rest war mir egal. Funding hatte ich nicht. Ich habe immer versucht, Funding zu vermeiden, wo immer ich kann. Von daher war das auch für mich kein ich glaube, Funding wäre Berlin immer noch der beste Ort. Gefühlt. Heute weiß ich nicht mehr, aber damals war es auf jeden Fall besser als München, aber das hatte mich auch nie interessiert, weil ich es einfach nicht wollte. Es war nicht Teil in meinem Mindset zu sagen, okay, du gehst jetzt dahin, um gutes Funding zu suchen.
Mhm. Stehst du auch heute immer noch dahinter, vermutlich, dieses zu sagen, ey, ich baue das Bootstrap auf, ich möchte keine fremden Investoren, die mir vorschreiben, dass es irgendwann einen großen Exit gibt oder ähnliches?
Ja, ich bin, ich will das andere überhaupt gar nicht verurteilen oder beurteilen. Ich kann es nur für mich sagen, ich bin im Herzen Unternehmer und ich bin extrem dankbar für das, was ich jeden Tag tun darf und genieße diese absolute Freiheit, die ich habe. Dass wir einfach nur entscheiden können und dass wir überhaupt kein Damoklesschwert über uns haben. Und dass wir auch extrem, also dass wir auch so langfristig denken dürfen, dass wir einfach sagen können, komm, wir leisten uns jetzt mal ein, zwei Jahre in ein Unternehmen, was vielleicht Verluste macht in der Gruppe, aber wir haben dadurch die Chance, wirklich ein, zwei Jahre extrem geile Software zu bauen und wir können die dann launchen und dann wissen wir, dass wir hinten raus Erfolg haben und wir müssen nicht auf diesen kurzfristigen Erfolg setzen. Und ich habe auch das Gefühl, auch das kann ich nicht beurteilen, weil ich jetzt noch nie eine VC-gefundete Firma gegründet habe, zwar eine gekauft, aber nicht gegründet, dass es auch mit den Mitarbeitern was macht. Wenn du einen wenn du nicht fundest und du musst irgendwie profitabel sein, kannst du auch vielleicht nochmal oder gefühlt andere Werte vermitteln ins Unternehmen rein und kannst die Mitarbeiter, die du hast, vielleicht nochmal ein bisschen unternehmerischer denken lassen. Ja, weil du einfach sagst, guck, wir können uns auch nicht alles leisten, das geht einfach nicht, wir müssen uns sozusagen extrem fokussieren und das muss funktionieren. Ja, würde ich heute auch noch so machen, aber jetzt, weißt du, wir waren damals 2009, das war vielleicht auch noch früh, also war nicht die früheste Internetphase, aber es war auf jeden Fall, glaube ich, nochmal eine total andere Situation als heute. Dann hatten wir ein Business, was das erlaubt hat, das war natürlich auch glücklich. Ich glaube, es gibt auch einfach Modelle, die funktionieren so nicht.
Ja.
Und dann ist das auch okay.
Mhm. Ja. Ich denke viel auf dem Thema rum, weil ich habe irgendwie so dieses Ding. Also ich verstehe schon, dass man mit Funding einfach schnell groß werden kann und schnell wachsen kann. Und dass es auch einfach Geschäftsmodelle gibt. Jetzt die ganzen AI-Themen, würde ich halt sagen, gut, Google schmeißt einem halt irgendwie 300.000 Euro hin, damit man irgendwie die Google Cloud Ressourcen nutzen darf, wenn man das möchte als Startup. Aber wenn man quasi ein eigenes MLM irgendwie aufbauen möchte, das, keine Ahnung, du brauchst halt einfach wahnsinnig viel Kapital dafür. Und da geht es dann nicht anders. Aber wenn es irgendwie möglich ist, finde ich die Vorstellung so schön, quasi jeden Morgen aufzustehen und an das zu arbeiten, wo man sagt, okay, das mache ich den Rest meines Lebens. So, das ist mein Baby und ich mache das genauso, wie ich das gut finde. Ich finde diese Vorstellung sehr schön.
Ja, die ist auch genau so. Ich würde auch heute gar nicht behaupten, dass du mit Funding schneller wächst.
Nicht?
Wir wachsen, nein. Das würde ich auch erstmal in Frage stellen.
Dann hast du doch Marketingkapital.
Okay, aber Marketingkapital kannst du auch mit einer profitablen Firma haben, je nachdem, wie du es streust. Das heißt ja nicht nur, weil du sozusagen mehr hast und Gießkanne machst, wächst du schneller. Du kannst ja auch extremst viel ausgeben, und wenn du eine gute Customer Lifetime Value hast oder so, dann funktioniert das auch, obwohl du sozusagen das nur mit einem gewissen Marge oder mit einem gewissen Budget machst. Also das würde ich so nicht behaupten. Es gibt vielleicht Felder, wo du sagst, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, okay, wir gehen jetzt in die USA und wir dürfen da ein paar Millionen verbrennen. Auf der anderen Seite muss man ja auch mal sagen, dass in der heutigen Zeit brauchst du ja auch erstmal die Ressource Mensch, die es macht. Es ist ja nicht so, also du brauchst ja auch wahnsinnig gute Talente, damit du überhaupt in der Lage bist, das Geld dann auch richtig gut auszugeben. Und und du brauchst die Organisation dafür. Und ich weiß nicht, ob du, wenn du in den Anfangsjahren gefundet bist und das so richtig, richtig schnell wächst und dann du die Kultur nicht hast, dass das dann wirklich besser und nachhaltiger ist. Also nachhaltiger glaube ich sowieso nicht. Und ob es besser funktioniert, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob so eine eingeschworene Truppe, die du hast, gerade am Anfang, und du bist so in diesem profitabel, wir schaffen das, ob das nicht teilweise genauso schnell vorwärts geht.
Ja, ich sehe es jetzt halt quasi in der Praxis. Wir haben im Studium so eine kleine Plattform aufgebaut, da sehr, sehr viel Liebe reingesteckt, das wunderschön programmiert, meiner Meinung nach, quasi so einen Gründungsassistenten gebaut, der einen quasi Schritt für Schritt individuell durch die Gründung durchführt. Und da existiert jetzt aber so ein Henne-Ei-Problem. Also wir haben für uns entschieden, ey, das ist so ein leidenschaftliches Projekt, wir wollen das nicht wegschmeißen. Wir haben da viel Zeit reingesteckt und wir wollen da irgendwie weiter dranbleiben, dass da jetzt die Funktionalitäten halt auch weiter ausgeweitet werden. Trotzdem sieht man halt einfach, gut, solange da keine User drauf sind, solange da kein Traffic drauf ist, verdienen wir ja damit kein Geld. Und solange wir kein Geld haben, können wir aber auch echt schwer Marketing machen. Also es gibt quasi so ein gewisses Henne-Ei-Problem, wo wir jetzt da entschieden haben, naja gut, das ist jetzt im Moment erstmal einfach ein Hobbyprojekt, wo wir uns auch nicht verausgaben. Gott sei Dank gibt es ja auch irgendwie viele Ressourcen, die kostenlos zur Verfügung stehen. Also Freikontingente sind zuhauf da. Aber es ist wirklich natürlich schöner wäre es, wenn da ein paar Leute draufgehen würden.
Klar.
Und ich frage mich, also klar, es gibt Wege, wie man das so ein bisschen machen kann. Man kann jetzt Blogartikel schreiben, man kann YouTube-Videos machen und so weiter. Aber klar ist auch, also hätten wir jetzt irgendwie 10.000 Euro, dann wüssten wir, okay, mit 10.000 Euro können wir vermutlich, keine Ahnung, 40.000 Leute mal auf die Webseite draufholen. So, wie sich das mal angucken.
Also ja, du könntest ja aber auch, also wir sind zum Beispiel damals so vorgegangen, dass wir, wenn wir dann ein paar tausend Euro ausgegeben haben, wir haben halt einfach, ich bin extremst produktlastig, also ich liebe Produkt, einfach das Ding muss sozusagen konvertieren und wir hatten das Glück natürlich, dass wir hinten dran einen Warenkorb hatten mit einem Checkout, das heißt, wir konnten sozusagen auf den Checkout extrem Produkt optimieren und haben uns dann einfach schon ganz früh immer gesagt, dass sozusagen der auch beim Marketing-Einkauf der Erstkunde profitabel sein muss. Und das war dann immer unsere KPI und so sind wir dann, so konnten wir dann auch tatsächlich Woche für Woche oder Monat für Monat mehr ausgeben, weil der Erstkauf profitabel war oder zumindest mal kein Geld verbrannt hat. Und so kann man schon, finde ich, heute auch vorgehen und du glaubst, vielleicht glaubt, ich habe manchmal das Gefühl, dass man dann nur glaubt, man wächst langsamer. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, weil wenn du heute das Marketing irgendwie nicht richtig ausgibst, dann ist ja der Return on Invest so gering heutzutage, die Streuverluste, dass du dann nicht wirklich schneller wächst, sondern eigentlich nochmal eine höhere Komplexität hast im Marketing-Spend und den auch wieder managen musst, wo du wieder nur mehr Leute für brauchst, passt mal besser ins Controlling-System und bist dann am Ende auch nicht wirklich schneller.
Mhm. Ich finde es spannend, weil ich echt jetzt schon eine ganze Reihe an Leuten hier hatte, die sehr ähnlich das Thema gesprochen haben. Zum Beispiel der Typ, der jetzt die Software gebaut hat, mit der wir gerade diesen Podcast aufzeichnen, hat erzählt, wie viele Entwickler er hat und quasi wie so das Team aufgestellt ist. Und dann habe ich gemeint, ja, aber also du hast ja keine Marketing-Leute aufgezählt. Und hat er gemeint, ja, nee, haben sie nicht. Ist komplett organisch gewachsen, weil halt einfach die Software quasi Mund-zu-Mund-Propaganda mäßig weitererzählt wurde.
Ja, du kannst schon in meinen Augen auch voll über das Produkt wachsen. Wir sind auch über das Produkt gewachsen. Wir haben unser Produkt einfach unfassbar optimiert.
Aber hast du da noch Strategien? Weil also bestimmt, auf der einen Seite kann man natürlich hingehen und sagen, okay, wir haben einfach ein geiles Produkt, über das Leute reden, aber es gibt ja bestimmt auch Strategien, dass man zum Beispiel sagt, okay, jemand, der einmal bestellt hat, der ist ja vielleicht nochmal dran interessiert, das heißt, der kommt dann in den Newsletter irgendwie rein, wo er reminded wird oder dass man es irgendwie Freunden empfiehlt und die bekommen irgendwie einen Rabattcode oder sowas. Hast du da so Standardstrategien, wo du sagst, die sind sehr wirksam für euch?
Aber wir haben natürlich die ganze Kladiatur, logischerweise von Online-Kanälen, die wir bespielen, von CRM bis Social bis Influencer-Marketing und ein bisschen Affiliate und viel Search und Brand. Ich bin nicht ganz so... Ja, ich bin nicht so 100% tief drin im Marketing, aber wir haben natürlich Wissen über, was ist das beste Produkt aus erster Sicht, also was wollen wir eigentlich, was der Kunde als erstes kauft, weil wir dann wissen, der kauft das zweite Produkt und natürlich gibt es verschiedene Produkte, die haben eine ganz andere Wiederkaufrate, wie zum Beispiel ein Fotobuch hat eine höhere Wiederkaufrate als zum Beispiel ein Standard-Wandbild. Weil das Wandbild hast du meistens dann, das kaufst du schon, also der Wandbildkunde kauft bei uns dann schon sehr, sehr hohe Prozentsatz, dass er das nächste kauft innerhalb der nächsten 30, 40 Tage. Mhm. Aber dann ist er auch erstmal gesättigt und ein Fotobuchkunde oder ein Kalenderkunde, der kommt dann doch meistens jedes Jahr oder du hast ja unterschiedliche Customer Journeys, wenn wir noch ein anderes Unternehmen, Kartenliebe, wenn du in so eine Kartenliebe reinguckst, hast du ja eine ganz andere Customer Journey als bei einer MyPoster zum Beispiel. Da hast du eine Save-the-Date-Karte und aus der Save-the-Date-Karte wird dann die Hochzeitskarte. Aus der Hochzeitskarte entstehen dann, wenn die Hochzeit dann ist, eben die Tischkarten oder die Menükarten oder die Kirchenhefte. Und wenn es gut läuft, kommt dann die Dankeskarte und wenn es richtig, richtig gut läuft, kommt dann irgendwann die Geburtskarte. Das heißt, du hast ganz unterschiedliche Ansätze aus Kundensicht in den verschiedenen Firmen. Das ist total unterschiedlich. kannst du nicht so bei uns alles über einen Kamm scheren.
Ja, aber also ich nehme es jetzt einfach nochmal mit, dass hier schon wieder jemand sitzt. Also wie gesagt, gab es schon eine ganze Reihe an Gründern, die gesagt haben, so ey, was Produkt wachsen, nicht über Riesenmarketingbudget. Finde ich eigentlich auch erstmal sympathisch, also weil ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der Werbung eigentlich nicht so cool findet. Zumindest halt diese In-Your-Face-Werbung an der Stelle, wo ich gerade nicht offen dafür bin, wo ich gerade keine Lust dafür habe.
Ja, also wir machen natürlich auch unfassbar viel Werbung, das ist keine Frage, aber ich finde immer, wenn dann, du kannst heutzutage mehr um das Produkt wachsen, als du denkst, gefühlt. Und über das Marketing zu wachsen, ist gar nicht mehr so leicht heutzutage, weil es natürlich da draußen schon ein Haifischbecken ist.
Ja, vor allem, weil halt ganz viele Marketingkanäle, würde ich sagen, also es gibt sinnvolle Marketingkanäle. Wenn man jetzt irgendwie bei Product Hunt launcht, würde ich sagen, jetzt als Tech-Produkt, hey, Leute, die da hingehen, wollen ja sich angucken, was passiert gerade so einmal. Aber es gibt halt auch einfach viele Marketingkanäle, wo ich mir denke, ey, ich habe sogar eine negative Brand-Assoziation mit manchen Marken, weil sie halt bei YouTube mehr Werbung reinschalten, an Stellen, wo ich absolut gerade gar keine Lust habe, drauf diese Werbung zu sehen. Oder jetzt gestern Freebie, da Seven vs. White bei YouTube geguckt. Da denke ich mir auch, also jeder einzelne Werbekunde, der bei Freebie Werbung geschaltet hat, ich werde auf jeden Fall deren Produkte boykottieren. Also ich glaube, bei sowas ist man halt einfach schnell mal auch gerne übersättigt mit Werbung. Also ich glaube, Werbung muss, wenn dann halt irgendwie intelligent sein. So. Deswegen finde ich Affiliate zum Beispiel mega cool, weil es irgendwie schön, elegant an Stellen untergebracht ist, wo halt ich auch ein Kaufinteresse dann da ist.
Ja.
Jetzt hast du ja ganz viele Firmen. Du hast jetzt gerade schon Kartenliebe.
So viele sind es nicht.
Es ist schon eine ganze Reihe. Also es ist hier Kartenliebe und Art Photo Limited und Unique und My Poster. Was ich mich jetzt frage, ist das nach außen alles quasi eine jeweilig andere Webseite? Aber nach hinten habt ihr quasi einfach eine große Druckerei, aber es sind quasi unterschiedliche Kanäle, auf denen ihr unterschiedlich Leute bespielt? Oder ist das wirklich getrennt voneinander zu betrachten?
Nee, das ist total getrennt. Also wir haben natürlich eine Produktionsgesellschaft, die Printhouse GmbH. Da haben wir haben drei Produktionsstandorte, an denen wir alles produzieren können. Oder nicht alles, aber fast alles. Ein paar Produkte produzieren wir nicht selber, die gehen wir außer Haus, aber das meiste. Und dann sind das eigene GmbHs vorne rum und die haben ihre eigenen Geschäftsführer alle, also MyPost GmbH, Atoll Limited GmbH, SA ist ein französisches Unternehmen, SA, Unique GmbH und Kartenliebe GmbH und die haben eigene Geschäftsführer, eigene Teams. Was wir tun ist, ein eigene.
Ich hätte jetzt gedacht, es wäre quasi ein großes quasi Printhouse-Team, was quasi unterschiedliche Kanäle gleichzeitig bespielt. Okay.
Nee. Das sind eigene GmbHs, eigene, die haben alle Funktionalitäten. Wir haben sozusagen eine operative Holding oben drüber. Da ist Finance drin und HR drin. Und das Finance müssen die Tochterfirmen mit uns machen. Das HR sollten sie mit uns machen, müssen sie aber nicht, wenn sie nicht wollen. Wir legen sie ihnen dann ans Herzen. Und dann, was wir tun, ist, wir teilen uns ein großes Backend. Das tun wir. Das ist sozusagen, haben wir angefangen, das war eigentlich auch die Idee, dass wir sagen, komm, wir schreiben so ein großes Personalisierungs-Backend. Und da laufen sozusagen, ist der Checkout drüber, da sind die Konfiguratoren drin. Die sind sozusagen ähnlich, wenn du jetzt mal einen Kartenkonfigurator aufmachst auf einer Kartenliebe und du machst einen Kartenkonfigurator auf einer MyPost auf, dann sieht man das. Aber die ganzen Frontend, alles, was da vorne raus, was du als Kunde siehst, das sind alles eigene Services, die da laufen. Und wir haben natürlich hohe Absprachen in den GmbHs drin, aber die haben alle ihre eigenen Mitarbeiterdisziplinen. Und das war immer meine Philosophie. Ich wollte immer lieber einzelne Tochterfirmen haben mit geilen, motivierten Teams für ihre Marke, mit extrem guten Geschäftsführern, weil du dann einfach in meinen Augen noch schneller wachsen kannst in den jeweiligen GmbHs.
Also einfach mit dem Gedanken, mehrere Schnellboote irgendwie unterwegs zu haben und nicht diesen einen großen Dampfer, der dann irgendwann noch träge wird.
Wir haben so eine große Klammer um den Dampfer sozusagen, also um unsere kleine Gruppe. Wir haben Gemeinschaftsmeetings zusammen, wir haben Feste zusammen. Das machen wir schon, hat aber jeder auch nochmal seine eigenen Feste. Wir teilen, glaube ich, nicht teilen, wir haben ähnlich, also am Ende sind es unsere Werte, die wir da, wir die Geschäftsführer mit uns haben. Aber es ist genau, es sind dann eigene Schnellboote, die dann laufen und auch ihre eigenen Probleme haben. und mit Sicherheit teilweise auch das nicht ganz so sinnvoll ist. Also es gibt mit Sicherheit auch Situationen, wo wir sagen, okay, das wird jetzt krass viel Sinn machen, wenn wir vielleicht Synergien heben würden. Das machen wir aber dann extra nicht. Mhm. Also ich bin auch nicht so der Typ, der sagt, ich muss jetzt jede Synergie heben, sondern ich glaube schon daran, dass das eine eigene Kartenliebe GmbH für sich einfach perfekt läuft, genau ihren Markt kennt und
ja, es macht ja auch unflexibel. Also quasi jede Synergie kann ja auch eine Abhängigkeit sein, die dann wieder Absprachen bedeutet. Genau. Und man wartet dann auf das andere Team.
Ja.
Also muss ich ehrlich sagen, finde ich auch erstmal schöner, wenn man da viel Unabhängigkeit hat. Aber wie ist jetzt deine Rolle in diesem ganzen Konstrukt? Also weil du ja vermutlich jetzt mehrere Hüte dann auch gleichzeitig aufhast, auch mit quasi Geschäftsführer übergreifend eine Richtung
vor. Genau, ich bin am Ende sozusagen Geschäftsführer von der Holding und bin dann bin ich Sparring-Partner zu dem Geschäftsführer von Kartenliebe, dem lieben Stefan und auch dem Louis, dem Geschäftsführer von Artful Limited und auch bei Unique, wo die Philippa Geschäftsführerin ist. Und da bin ich im Moment aber operativ ziemlich tief drin. Wir haben Unique zugekauft und wir machen daraus einen großen Marktplatz, so einen Personalisierungsmarktplatz. Und da sind wir jetzt seit anderthalb Jahren dran am Programmieren und da bin ich sozusagen sehr sautief operativ drin. Das ist das, was mir Spaß macht, voll nah am Produkt. Und da machen wir im Q1 irgendwann den Switch und damit das alte System abgelöst. Und meine Frau, die auch mit mir in der Holding ist, die ist Sparing-Partner zum Simon, unserem Geschäftsführer von der Malposter, und hat im Moment noch eine Doppelrolle an als Geschäftsführer von der Printhouse, von der Produktionsgesellschaft, weil wir da gerade einen Geschäftsführerwechsel haben. Aber sonst ist die Idee, dass wir nicht operativ Geschäftsführer in einer der Tochterfirmen sind, weil das eigentlich, das ist aus einer zeitlichen Perspektive kaum noch möglich. Wenn du dann noch Sachen vorantreiben willst, dann wird's irgendwann, und wir haben noch 4 Kinder, dann wird's irgendwann ist der Tag durch.
Ja, okay. Aber quasi diese Auftrennung von, ich ziehe mich aus dem operativen Geschäft zurück und bin jetzt nur noch strategisch, quasi mit einer Vision, mit vielleicht auch Zukäufen, so wird es einen erwähnt, beschäftigt. Ist dir das schwergefallen? Also weil das kann ja auch bedeuten, dass man quasi an manchen Stellen dann andere Leute laufen lässt, die vielleicht auch mal Entscheidungen treffen, die einem nicht so gut gefallen.
Das ist,
ich jetzt mal davon aus, ich unterstelle das jetzt mal, vielleicht hast du auch großartige Geschäftsführer, die alles richtig machen.
Ich habe nur großartige Geschäftsführer oder wir, aber nichtsdestotrotz treffen die zum Glück hier eine Entscheidung und ich glaube, es wäre schlimm, wenn die immer so wären wie meine, wie ich es treffen würde. Ist mir das schwer gefallen. Das Gute ist ja, dass irgendwann geht's gar nicht mehr anders, weil sozusagen einfach zu viel entschieden werden muss pro Tag. Das heißt, dir wird irgendwann selbstbewusst, okay, du musst jetzt oder du solltest am besten all diesen Leuten vertrauen, sonst wächst dein Apparat nicht mehr, weil sonst bist du sozusagen Bottleneck. Und mir ist das per se nie schwer gefallen. Und dadurch, dass ich im Moment bei Unique, ich sag mal, wieder ziemlich tief drin bin, bin ich operativ schon noch gut gefordert. Es ist ja auch nicht so, als laufen immer alle Firmen rund. Das heißt, du bist dann schon immer operativ, hilfst so aus und wirst da dann schon noch gefragt. Aber einfach ist es nicht. Also das ist aber auch nicht schwer. Man muss es einfach zulassen. Und am Ende waren wir immer so eine Firma, sind auch heute noch, die einfach sehr, wo das sozusagen sehr viel Vertrauen herrscht. Und ich glaube, wo Vertrauen herrscht, da ist es auch nicht schwer loszulassen.
Wie findest du so Leute, denen du vertrauen kannst? Weil, also, du denen ja wirklich, also, ein Riesenvertrauen entgegenbringen musst. Gerade halt auch, wenn es in so einer, mein Gefühl ist das jetzt, ich meine, ich kann nicht bei euch in die Bücher reingucken, aber mein Gefühl ist immer, dass diese investorengeführten Unternehmen sowieso sehr viel Controlling mit drin haben und sehr viel Reporting und sehr viel, dass irgendwelche Präsis vorgelegt werden und so weiter. Und kann natürlich jetzt auch sein, dass das bei euch kein Stück anders ist, aber es klingt jetzt erstmal...
Nee, mir wurde noch nie eine Präsi vorgelegt, leider.
Aber das sind ja Leute,
unser ganzes Konstrukt beruht auf Vertrauen. Ich bin der Meinung, dass wir als Unternehmen, also wir würden ja gar nicht existieren ohne Vertrauen. Es ist am Ende ein Vorleben. Ich glaube, es ist das, was man vorlebt seinen Mitarbeitern oder auch seinen Geschäftsführern, ist das, was man zurückbekommt. Und wenn man Vertrauen gibt, bekommt man das auch. Und natürlich prüfen wir die Leute davor, aber es ist immer die Unternehmenskultur, die am Ende dafür sorgt, dass dieses Vertrauensverhältnis da ist. Und die ist bei uns einfach sehr, sehr freundschaftlich, extrem leistungsorientiert, keine Frage. Ich glaube, wir sind extreme auch Zahlenfreaks und verlangen extrem viel Leistung von unseren Mitarbeitern, feiern aber auch richtig viel, sind es nicht die, die jetzt Unmengen an Überstunden machen, um Gottes Willen, das verlangen wir auch nicht, aber wir verlangen einfach für die Zeit, wo man da ist, einfach wirklich alles gibt und das geilste Produkt baut. Und dafür geben wir aber auch richtig viel Vertrauen und die Mitarbeiter vertrauen uns und wir denen. Und wir haben einen extrem guten Aufnahmeprozess oder Bewerbungsprozess, der auch sehr, sehr lange geht, wo wir auch nochmal sehr datengetrieben arbeiten. Also ein Unternehmen, was auch beim Bewerbungsprozess datengetrieben arbeitet, wo wir dann verschiedene Tests machen lassen.
Willst du die Leute durch diesen Prozess durchführen oder ist der Geschäftsgeheimnis?
Nee, der steht auf unserer Internetseite. Auf der insight.myposter.de steht der. Wir machen erstmal so ein kleines TI, so ein ganz kurzes, macht jemand aus dem Employer Branding oder HR, macht ein kurzes TI, einfach um zu gucken, ob generell ein Social Fit da ist oder nicht. Und dann kommen als nächstes Online-Tests, die machen wir mit einem Unternehmen, das heißt EQT. Da werden verbale und numerische Skills abgefragt und auch ein Persönlichkeitsprofil, das geht so eine halbe Stunde. Und dann gucken wir uns tatsächlich im Vergleich zu unseren bestehenden, schon gemachten Tests, die Perzentilen an, und gucken dann, in welche Perzentile ist er. Und dann da ist es wirklich schon so, dass wir unter einer gewissen Perzentile dann einfach den Prozess auch nicht mehr weiterführen. Gucken uns dann auch das Persönlichkeitsprofil an. Und wenn das dann so alles passt, dann geht's weiter in den nächsten Schritt. Schritt 3 ist dann ein Interview mit der Fachabteilung. Und Schritt 4 ist dann meistens mit dem Teamlead. Und 5 ist dann Verhandlung und fertig. Und wenn es dann sozusagen nochmal eine höhere Kategorie ist an Mitarbeiter, dann gehen wir nochmal in einen anderen Persönlichkeitstest, in den Hogan-Test, in Schritt 4 oder 5, der dann nochmal das Team vergleicht, in das die Person rein soll. Also ich habe zum Beispiel einen gewissen Hogan-Test in meinem Profil und dann wird geguckt, okay, wenn jetzt ein neuer Geschäftsführer kommt, wie ist der komplementär zu mir? Und macht das Sinn überhaupt? Oder auch wenn wir jetzt einen CMO suchen und wir haben den Geschäftsführer, dann gucken wir da schon hin, ist der CMO, wie komplementär ist der zum Geschäftsführer und wie nicht? Also total datengetrieben.
Absolut. Da gibt es quasi diese Profile, wo quasi klar ist, okay, dieser Ausschlag matcht mit diesem Ausschlag, weil quasi an der Stelle will der eine der Entscheider sein, an der Stelle möchte jemand geführt werden. Also jetzt
und das ist wirklich, du glaubst es nicht, was du nie gemacht hast, es ist 100%. Also es ist nicht 100, aber 90%, ist unfassbar. Also es ist so, du wirst dann interpretiert und du denkst dir so, ja, das bin ich. Und das ist sowohl unter, ne, wie reagierst du in Drucksituationen, also wenn du richtig Druck hast, reagierst du ja anders, als wenn du keinen Druck hast. Was sind so deine, auf was legst du Wert, auf was legst du keinen Wert? Lauter so Themen gucken wir uns an. Ist echt cool. Also kann ich auch wirklich nur empfehlen. Wir sind schon ganz, ganz lange weg von bauchgetriebenen Bewerbungsentscheidungen, weil unter uns gibt ganz viele Leute, die können sich richtig gut verkaufen. Das ist so.
Ja, ich habe bei meiner letzten Firma habe ich auch so einen Persönlichkeitstest machen müssen, wo ich dann irgendwie eine halbe Stunde da gesessen bin und mir dann am Ende dachte, oh je, das war's dann wohl.
Bei einem Persönlichkeitstest gibt es ja kein richtig oder falsch. Also bei diesen anderen Tests schon, bei diesen numerischen, verbalen.
Also bei mir kam halt am Ende raus, dass ich mich extrem schwer tue, mich unterzuordnen, wenn ich eine Entscheidung schlecht finde. Also dass ich quasi nicht die Fähigkeit habe, einer schlechten Entscheidung zu folgen. Was, glaube ich, gerade in einem Unternehmen auch echt schwierig sein kann. Also weil manchmal ist es einfach wichtig, Kompromisse zu finden oder quasi. Aber ich bin halt oft auch kein Freund von Kompromissen, das weiß ich ja selber. Also ich finde oft, wenn es quasi so eine halb schlechte Lösung ist für beide, ist nicht cool. Und ich kämpfe dann auch dafür, dass es richtig gut ist.
Aber das heißt ja auch, Konsens führt zu Nonsens.
Ja, voll. So, also ich
da bin ich auch fest der Überzeugung. Das andere ist allerdings, ich glaube, es ist ein Zalando-Wert, finde ich mega. Der heißt, glaube ich, oder von deren Founders heißt, glaube ich, Disagree and Commit. Und ich glaube, das ist das Wichtigste in der Sekunde, ne? Ja. Du hast ja eben gesagt, bei einer schlechten Entscheidung, das ist was anderes. Aber es gibt ja auch Entscheidungen, die werden getroffen und die, da ist bei mir auch so, würde eine andere Entscheidung treffen und dann hake ich das in meinem Kopf einfach mit ab an, I disagree, aber I commit und dann ziehe ich das genauso durch, fertig.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch wichtig.
Ja, ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt kann ich das auch, aber es ist schon so, dass mir das auch schon vorher aufgefallen ist bei anderen Arbeitgebern, dass ich halt einfach mich auch mal anlege an Stellen, wo man vielleicht sagen könnte, ey, guck mal, das ist jetzt gerade hier dein Vorgesetzter, mach das mal nicht.
Ich glaube, es ist immer, ehrlich gesagt, es ist doch immer so, man sollte sich schon davor sicher sein, welchen Kampf man kämpfen will und welchen nicht. Ja. Es gibt mit Sicherheit Kämpfe, die sind sinnfrei, sind sinnlos, dass man sie kämpft. Und es gibt welche, die sind wert zu kämpfen.
Ja.
Und das muss man, glaube ich, davor einmal immer kurz checken.
Ja.
Für was tue ich das eigentlich gerade?
Ja, und ich finde es halt spannend, aus Firmenperspektive dann solche Tests einzusetzen, weil jetzt bei Europace war der Fall einfach, dass sie gesagt haben, ey, wir wollen eine disruptive Technologie bauen, wir wollen quasi keine Ja-Sager, also wir wollen hier ein Team, also ich würde auch sagen, das war insgesamt ein Team, was so ein bisschen wilder war, sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil alle so ein bisschen quasi... einfach ein ganz besonderes Team. Besondere Mitarbeiter, mit denen es Spaß gemacht hat zu arbeiten. Würde auch sagen, also im jetzigen Team ähnlich gestrickt, ich fühle mich auch wohl unter solchen Leuten, die so ein bisschen rebellischer sind. Aber ich glaube, es ist halt schon sinnvoll und gut und wichtig, als Firma darauf zu achten, was ist das für eine Stelle? Macht diese Persönlichkeit an der Stelle irgendwie Sinn, weil in der Buchhaltung wäre es vielleicht gar nicht mal so gut.
Ja, absolut. Absolut.
In der Buchhaltung ist, glaube ich, doof, wenn man irgendwie seinen eigenen Kopf hat und ein bisschen auf Kreativität.
Bisschen hin und her bucht.
Ich mache mal hier ein Experiment und guck mal, wie die Users annehmen. Ja, cool. Nee, aber die Geschäftsführer, ihr schreibt das trotzdem einfach aus. Also es ist eine ganz normale Jobausschreibung. Das ist jetzt nicht quasi, dass ihr da nur enge Freunde
habt. Wir haben Headhunter. Okay. Wir arbeiten damit mit Personalberatern. Wir haben die trotz ausgeschrieben. Ich glaube nicht. Wir hauen die dann mal über LinkedIn oder so, verbreiten wir das, aber die sind jetzt nicht offiziell ausgeschrieben, sondern die gehen dann schon immer über Headhunter.
Nee, ich habe mich nur gefragt, also wenn so viel über Vertrauen läuft und da jetzt nicht irgendwie ein Reporting und irgendwelche Zahlen präsentiert werden und eine Präsi rübergeschoben wird.
Reporting haben wir schon. Wir haben schon ein hartes Reporting.
Okay.
Also klar haben wir monatlich krasses Reporting. Okay. Wir haben monatlich BWLs, wir haben täglich Reportings, aber automatische. Aber das haben wir, ja klar. Ja, das kriegst du ja sonst nicht mehr hin. Du musst ja so eine Organisation schon, aber ich finde Reporting... ist jetzt ja nichts, was gegen Vertrauen spricht. Im Gegenteil, es ist ja sozusagen, es hilft ja, wenn am Ende alle die Zahlen kennen und wissen und sehen und so auch alle drauf reagieren können und dann auch helfen können, wenn es mal richtig schlecht läuft bei irgendeiner Firma. Na, das haben wir schon. Klar.
Aber habt ihr so eine Präsentation im Sinne von, was ist für nächstes Jahr geplant?
Wir machen ja mit den Geschäftsführern die Strategie. Ist jetzt im Oktober so, dass die, dass wir so einen Gruppplan haben wollen, den wir uns dann den sozusagen der jeweilige Geschäftsführer dann uns zeigt oder okay. Dann gucken wir das an. Co-Planung und dann machen wir die Hauptplanung, machen die dann zusammen auch mit uns im Februar des Folgejahres. Das ist einfach daran, dass wir im November, Dezember High Season haben und da wollen wir nicht das noch. Da kommen die Leute nicht so viel Zeit zum Planen.
Aber das heißt, ihr habt jetzt schon eine Roadmap irgendwie erstellt für die einzelnen GmbHs für 2024. Die erarbeitet ist, die quasi von euch
noch
ist.
Aber bald.
Okay.
Aber wir setzen so Prämissen fest, nur noch. Das nicht mehr. Also wir setzen sozusagen Prämissen fest. Also ich sag, also Marc, Anna und ich, mein Bruder Marc, pro Firma haben wir Prämissen. Also Prämissen, das ist das, was wir als an Mindestwachstum wollen. Das ist das, was wir an Mindestrentabilität wollen. Und dann haben wir noch so ein paar andere Prämissen. Und dann können wir frei agieren, ob sie jetzt glauben, dass sie sozusagen mit dem Projekt wachsen oder mit dem Projekt. Also ob sie jetzt, weiß ich nicht, ein Beispiel internationalisieren wollen oder lieber sagen, komm, wir nehmen noch das andere Produkt auf und wachsen über das Produkt oder wir wachsen rein über Conversion Rate getrieben oder was auch immer, ist dann uns am Ende egal. Also wir gucken dann schon mal auf Prämissen, also sagen dann, dass wir natürlich eine gewisse Neukundengewinnung haben wollen, zum Beispiel auch, also dass wir nicht nur beim Preis wachsen dürfen, was ja auch theoretisch funktioniert, dass du sagst, okay, aber wir wollen sozusagen schon einen gewissen Kundenstamm, dass der wächst. Und so Themen, aber sonst sind die, genau, aber das machen wir auch. Ja, das was, musst, sowas legst du schon fest. Ja.
Was passiert, wenn ein Geschäftsführer eine Prämisse nach unten reißt? Heißt das dann automatisch Job weg?
So, nein, so wie ich auch früher, als ich Geschäftsführer war, alles gerissen habe. Ich meine, keine Ahnung, dafür sind wir doch Menschen und dafür sind wir ja ein, das ist mega, wir sind ein unfassbar geiles Team, sowohl in allen Firmen, aber auch auf diesen Geschäftsführerebenen. Wir machen alle Fehler und da ist ja, also zum einen versuchen wir sehr realistisch zu planen, anspruchsvoll, aber auch dann realistisch. Und wenn du jetzt wie letztes Jahr einen Ukraine-Krieg hast und du bist Geschäftsführer von der Printhaus, von der Produktionsgesellschaft und deine Holzpreise schnellen um 30% hoch und du kaufst im Jahr, weiß ich nicht, für 2 Millionen Holz ein, das kostet dann nicht mehr 2 Millionen, sondern ich weiß nicht, 3 Millionen, dass du dann dein EBIT-Ziel nicht mehr erreichst. Also ne, das, ja, was willst du da machen? Also ist dann halt so, das sind ja dann, also es, ich finde man immer, das ist ja auch Vertrauen, ich gehe immer davon aus, dass die Leute bei uns, jetzt egal ob Geschäftsführer oder normaler Mitarbeiter, einfach jeden Tag Vollgas gibt, das Unternehmen weiterzubringen. Und das ist unser Ansatz. Ich gehe nicht davon aus, dass irgendeiner dabei ist, der nicht will, dass es weitergeht. Und ich glaube, wenn man das, wenn man die Denke hat, dann denkt man auch nicht dran, Konsequenzen zu ziehen, wenn irgendwelche Zahlen nicht passen. Ja, sondern da spricht man drüber, wo kann man helfen, und versucht sozusagen, ja, versucht am Ende da zu helfen, dass es weitergeht.
Vermutlich gibt es ja auch nicht die große Überraschung irgendwie nach einem Jahr, sondern ihr seht ja unterjährig die Zahlen und seht schon, Jahresziele werden vermutlich nicht erreicht.
Ja, das ist so wie jetzt. Ich meine, wir alle wissen ja im Moment im E-Commerce, es läuft auch nicht so richtig gut und dann weißt du auch, okay, es ist jetzt vielleicht, man ist ja recht okay vernetzt, kann man ja mal rumfragen per WhatsApp, wie es bei den anderen läuft. Und dann läuft es bei denen ähnlich und dann weißt du zumindest, okay, es bist nicht du als Marke, als Firma, sondern es ist am Ende halt der Markt. Das ist dann immer noch nicht geil. Du kannst immer noch sagen, okay, ich will aber gegen den Markttrend trotzdem wachsen. Ja. Aber ich kann mir vielleicht meine 20% erstmal, die ich eigentlich diesen Monat wachsen wollte, die sind vielleicht ein bisschen unrealistisch.
Jetzt eine Frage in die andere Richtung, also nicht nur im Sinne von, was passiert, wenn man es nach unten hinreißt. Wir haben jetzt vorhin über Venture Capital gesprochen. Was ich da halt schon spannend dran finde, sind diese Mitarbeiterbeteiligungen. Also es ist ja relativ einfach möglich in einer Firma, die irgendwann einen Exit macht, den Mitarbeitern Anteile an der Firma zu geben. Das ist natürlich jetzt bei euch, wenn ihr keinen Exit anstrebt, vermutlich schwieriger. Aber habt ihr dementsprechend Bonussysteme, dass jetzt zum Beispiel ein Geschäftsführer, wenn er nach oben hin irgendwelche Ziele erreicht, es eine Bonusvergütung gibt?
Wir haben diese ganzen ESOPs-Themen haben wir nicht. Hier muss ja tatsächlich auch lange öfter mal Gedanken drüber gemacht. Das ist genauso wie du sagst, es ist am Ende halt, ich bin nicht angetreten, um es zu verkaufen. Ich bin angetreten, um, wir wollen in all unseren Segmenten die geilsten Firmen bauen. Ja, ja. Das ist unser Ziel. Und deswegen sind diese ESA-Programme bei uns natürlich nicht so sinnvoll, weil wir jetzt nicht verkaufen. Das heißt, es ist am Ende fake. Die Mitarbeiter, wir haben dann irgendwann gesagt, wir zahlen die einfach richtig. Und wir müssen auf anderen Ebenen ein geiler Arbeitgeber sein. Und wenn man heute anguckt, gut, das hat sich jetzt schon extrem gedreht, die letzten 12 Monate, aber wir haben schon sehr, sehr viel Zulauf oder in Bewerbungsgesprächen auch von Mitarbeitern, die weg wollen von VC-finanzierten Unternehmen und hin zu Unternehmen wie uns, wo eine gewisse Stabilität herrscht, wo eine gewisse Langfristigkeit herrscht und wo auch eine hohe Vertrauenstransparenz herrscht, in wie wir Zahlen kommunizieren an die Mitarbeiter monatlich, wo wir stehen, wie wir stehen. Also wir versuchen da auch sehr, sehr viel Transparenz reinzubringen.
Ist das so transparent, dass quasi der einzelne Mitarbeiter weiß, so viele Umsätze, so viele Gewinne wurden erwirtschaftet im letzten
Monat? Jeden Monat. Okay, krass. Jeden Monat. Okay. Aufs EBT runter sogar.
Okay, krass.
Pro also, Firma.
Ja, gut.
In einem Gemeinschaftsmeeting. Jeden Monat.
Oh, in einem Gemeinschaftsmeeting. Wie stehst du zu so All-Hands-Formaten und solchen Geschichten? Ich bin immer nicht der Riesenfan von so sehr großen Company-Meetings. Echt, mhm. Viele Leute sitzen da und tun nichts und haben quasi schon Feierabend innerlich.
Ja, ich glaube, es ist eine Frage, dass wie lange sitzen wir diskutieren auch mal. Ich hatte gerade am Freitag hatten wir mit einem unserer Teammates eine gute Diskussion darüber. Ich glaube, es ist, wie man macht, macht man es verkehrt. Mhm. Es gibt immer Menschen, die sagen, es ist unnötig. Es ist aber so, wenn wir nicht so hochtransparent kommunizieren, dann sagt die ganze Firma, wow, ich würde es gerne wissen, warum ist das alles hier so intransparent. Wir versuchen von daher zum einen das immer wieder ein bisschen abzuwechseln, zum anderen glauben wir daran, desto höher, oder ich, ja, wir glauben daran, desto höher die Transparenz ist und desto mehr die Mitarbeiter wissen, desto einfacher ist es für sie vielleicht auch, Entscheidungen nachzuvollziehen, die wir dann gegebenenfalls treffen, wenn wir was machen oder was nicht machen. Mhm. Und es auch da ist, finde ich, auch wieder Vertrauen und es gibt Ruhe, ne? Wenn du dann da vorne stehst und ich sag jetzt mal, wenn du so Jahre hast wie letztes Jahr nach dem Krieg, also als Ausbruch der Ukraine, war es bei uns alles andere als rosig. Ich meine, es war furchtbar. Mhm. Und dann stehst du halt da vorne und sagst, pass auf, guck mal, so sieht's aus. Wir haben, weiß ich nicht, den Plan diesen Monat um 2 Millionen verfehlt und wir haben anstelle von was verdient, haben wir halt negativ und richtig, richtig fett negativ jeden Monat. Und dann stehst du aber da vorne und sagst, da machen wir uns keine Sorgen, sondern ich weiß, dass wir das als Team hinkriegen. Wir haben das Cashflow-mäßig im Griff und wir rocken da jetzt durch und keiner von euch wird deswegen seinen Job verlieren oder nicht, weil wir sind am Ende Unternehmer und wir kommen aus diesem Tal auch wieder raus und wir arbeiten jetzt einfach hart und wenn die Leute wieder in Konsumlaune sind, sind wir wieder voll da und haben gegenüber den anderen gewonnen. Mhm. Und
von daher, wie Menschen entlassen müssen dann in der Zeit?
Nee.
Okay, krass. Also weil Europace hat ein paar Leute, also
gefeuert. Wir haben auch richtig,
aber so, sie haben halt Leute gehen lassen und das, ja, keine Ahnung, an manchen Stellen, wo quasi einfach Verträge komisch ausgelaufen sind. So, weil einfach die Zeit ab, also ich glaube, die hat es vermutlich noch mal härter getroffen als jetzt euch. Also weil da einfach kein Mensch kauft im Moment Immobilien. Und ich glaube, es gibt immer noch Leute, die heiraten und Karten für ihre Hochzeit brauchen. So. Ja. Das ist schon was, wo ich echt merke, das macht was mit einer Firma, wenn quasi Leute Angst um ihren Arbeitsplatz haben.
Genau, und das sage ich, und da helfen All Hands. Und wenn du extrem transparent bist dort, dann ist das in meinen Augen hat immer einen hohen Mehrwert für die Mitarbeiter. Auch wenn es vielleicht nicht gut läuft, das dann auch zu kommunizieren, aber wirklich ehrlich und transparent zu kommunizieren.
Aber wenn du jetzt sagst, du stehst dann da vorne, heißt das, das ist dann in Person?
Klar, wie meinst du in Person? Also ich als Person, oder was?
Nee, also habt ihr nicht auch Remote-Mitarbeiter, die irgendwo anders außerhalb von München sitzen?
Doch, wir loggen dann alle Standorte ein. Okay. Und aber ich bin jetzt heute im Stadtoffice und da im Stadtoffice haben wir viele Mitarbeiter sitzen und die sind dann halt auch vor Ort. Und dann, klar, haben wir Videoübertragungen in die anderen Standorte rein.
Das heißt, ihr habt ein hybrides Modell oder seid ihr eher eine Company, die sagt, Leute sollen in die Firma kommen? Oder seid ihr
genau, wir haben im Moment, wir haben so ein 3-2, also wir haben Remote-Mitarbeiter, die sind dann 100% remote, die sind in Köln, Leipzig, weiß ich nicht wo. Und da machen wir es aber so, dass die, nageln mich nicht fest an der Regelung, aber ich glaube, es ist im Moment einmal im Halbjahr eine Woche kommen, wo wir dann auch alles zahlen, logischerweise. Und die sind auch immer eingeladen zu all unseren Festen. Kommen die dann und feiern mit uns. Und dann haben wir alles, was im Einzugsbereich ist München, haben wir eine 3-2-Regelung. Also 3 Tage reinkommen, 2 Tage dürfen sie Homeoffice nehmen. Wenn du mich fragst, bin ich immer ein Befürworter für reinkommen. Ich glaube, glaube daran, dass der Mensch ein soziales Gebilde ist und ich glaube vor allem, wenn man das beste Produkt bauen will, dass man das vor Ort baut, weil du bist ja selber PO, wenn du in einem Planning sitzt und du hast 10 Entwickler um dich rum und du sprichst in den Monitor, dann kriegst du ein anderes Gefühl für das, was du sagst, als wenn du in einem Raum mit 10 Leuten bist und du genau weißt, wer sowieso normalerweise nicht so sich scheut, was zu sagen. Der sagt im Video gar nichts, aber du kannst sozusagen in einem Raum dann nochmal sehen, was hat er denn, und kannst dann da nochmal mehr rauskitzeln und kriegst auch eine harmonischere Diskussion hin, weil du eben das besser lenken und leiten kannst. Und ich auch der Meinung bin, dass unter uns 8 Stunden am Tag in ein Unternehmen reinzulaufen, was deinen Lebensunterhalt zahlt, ist nicht zu viel verlangt. Und man einfach ein höheres Verständnis auch für die andere Person bekommt, wenn man auch mit der mal Mittag isst oder wenn man mit der am Kaffee trinken ist, als wenn man die ganze Zeit nur über Video verbunden ist. Das ist einfach ein anderer Vibe. Das ist einfach eine andere Nähe. Ich meine, der Mensch ist nicht umsonst, mag er Nähe zu Menschen, egal jetzt was. Und daher bin ich fest der Überzeugung, dass du besser ein Unternehmen bauen kannst, wenn es vor Ort ist, wenn die Menschen vor Ort sind, als wenn sie remote sind.
Ja, was, finde ich, halt komplett verloren gehen kann, nicht zwingend muss, aber meistens geht's verloren, ist dieses, wenn man im Büro ist, dann hat man auch mal ein persönliches Gespräch zwischendrin, und hat auch mal, man steht an der Kaffeemaschine und redet über irgendeine Serie oder sowas. Und ich finde, bei Videokonferenzen, da brauchst du eigentlich jemanden, der das Ding moderiert, der dann Bewusstsein für die Wertigkeit von solchen Gesprächen hat und das irgendwie in die Wege leitet. Also, dass einfach klar ist, okay, die ersten 5 Minuten der Videokonferenz, weil wir sonst uns nicht an der Kaffeemaschine stehen, sind für einen Check-in, wo es nicht um Arbeit geht, sondern einfach um irgendwie ein privates Thema. Das kann man ja auch künstlich machen, indem man quasi eine Fragerunde macht mit, ey, jeder sagt eine Band, die er irgendwie gemocht hat, als er 12 Jahre alt war. Und dann finden quasi solche Momente statt, wo Leute irgendwie Gemeinsamkeiten finden, dann darüber irgendwie schreiben können. Und wenn sowas gar nicht da ist, dann geht, glaube ich, viel verloren.
Selbst aber das Gewollte ist halt am Ende auch nur gewollt, ne? Und dann checkt jeder kurz ein und dann sagt jeder 30 Sekunden irgendwas. Das ist immer noch was total anderes, wie wenn du eine richtige mal jemanden fragst, alleine vom Gang oder wie auch immer, wie geht's dir denn? Und wie geht's dir wirklich? Und wie geht's deiner Frau? Und ich glaube wirklich an das menschliche Wesen, dass es sehr sozial ist und dass du das beste Produkt so bauen kannst und dass du die höchste Loyalität hinkriegst zu deinem Unternehmen. Ich glaube, dass viele Unternehmen, und ich sag immer, warum läuft das denn im Moment so gut mit uns? Oder warum funktioniert dieses Hybridmodell eigentlich so? Ja, weil wir 6, 7, 8 Jahre alle zusammen im Büro waren und uns sozusagen auch richtig, richtig gut kennen. Aber was machst du denn mit jemandem, wenn du jetzt voll hybrid bist und der kommt dazu? Den lernst du doch nicht richtig kennen. Der ist doch am Ende ein Söldner. Und ob der dann mal unter uns in das Jira-Ticket macht oder das Jira-Ticket macht, ist am Ende schon, fraglich, ob er, wie hoch die Loyalität zum Unternehmen ist. Von daher ist da meine, ich bin da relativ klar. Ich finde es auch nicht zu viel verlangt, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde, man kann auch gute Regelungen finden. Und natürlich fahren viele Leute, wenn sie eine halbe, dreiviertel Stunde fahren, kann man auch sozusagen Regelungen finden. Aber ich finde, wenn man einfach sagt, okay, es ist eigentlich das Coolste, wenn alle reinkommen und man hat ein hohes Verständnis für auch mal 1, 2 Tage zu Hause bleiben, dann ist das was anderes, als zu sagen, ihr sollt 2 Tage im Homeoffice bleiben, sondern man kann es ja auch ein bisschen anders ausdrücken.
Ja, ich tue mich ehrlicherweise schwer damit, weil ich auf der einen Seite, also so, ich hatte hier bei Europace, hatte ich mein Office vor Ort und bin immer ins Office gegangen, wenn ich in Berlin war, also weil für mich einfach klar war, also genau das, was du sagst, es ist einfach, es hat schon nochmal eine andere Qualität, wenn man die Leute in Person sieht und fragt, ey, wie läuft's denn jetzt gerade? Aber ich habe auch, glaube ich, schnell das Gefühl, eingesperrt zu sein. Und wenn mir jemand sagen würde, also du kennst jetzt das Ding mit dem Saarland, so Berlin ist jetzt noch weiter weg vom Saarland, wenn ich meine Familie besuche, das ist so schön, dass ich einfach mal ganz spontan irgendwie an einem Dienstag nach Hause fahren kann, meine Familie sehe die Woche über. Und dann von dort aus arbeite und ich mache von dort aus meinen Job genauso gut wie von Berlin aus und merke, das gibt mir extrem viel. Also einfach dieses, ich kann dann auch einfach mal meine Familie besuchen gehen, ohne das beantragen zu müssen oder ohne da so eine Tageregelung, dass sich da so eine Tageregelung beißt.
Würde total,
auch, aber in der Praxis nicht oft vorkommen, aber auch mal so eine Vacation zu machen für eine Woche oder sowas, ey, ich finde das ist so viel Lebensqualität für mich.
Aber die kannst du ja theoretisch unter uns auch am Freitag, Samstag, Sonntag haben, die Lebensqualität. Und es ist ja immer die Frage, Weißt du, das, was du jetzt sagst, ist ja nur die Effizienz des Einzelnen. Ich glaube, es bestreitet auch niemand da draußen, dass die Effizienz des Einzelnen, wenn ein Entwickler oder egal zu Hause sitzt und er macht jetzt ein Jira-Ticket nach dem anderen, dass der jetzt weniger Jira-Tickets macht als in der Firma. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, er macht auf jeden Fall mindestens gleich viele. Aber es ist die Effizienz des Unternehmens, die leidet. Mhm. Und es ist das wirklich, was ich eben auch gesagt habe. Also was ist denn eigentlich ein Unternehmen? Und da kommt auch wieder die Frage, für was macht es denn der Unternehmer? Mhm. Also für was macht es denn der jeweilige Unternehmer? Der macht es doch, weil er Bock drauf hat, mit geilen Menschen das geilste Produkt, die geilste Firma der Welt zu bauen. Sonst treten wir doch nicht an. Ich meine, wir wachen ja morgens nicht auf, um die zweitgeilste Firma der Welt zu bauen. So bescheuert kann es ja gar nicht sein. Das heißt, und das ist doch auch ein großer Teil von dem, warum diese Firmen existieren, weil es Menschen gibt, weil es Unternehmer gibt, die mit Herzblut und mit allem drum und dran, mit Seele versuchen, ein geiles Unternehmen aufzubauen. Und es macht doch immer mehr Spaß, das sozusagen in der Gruppe mit sich zu tun, was vor Ort ist, wo richtig was geht, wo man zusammen feiert, wo man Glücksgefühle hat, wo man aber auch Negativgefühle hat, wo man abends mal ein Bierchen trinkt, wo man einfach dieses Gemeinschaftsgefühl hat, wo richtig was weitergeht. Und das ist doch das, das ist zumindest mir, warum ich morgens antrete. Ich trete ja nicht an, um, keine Ahnung, reich zu werden oder so. Das ist noch nie durch den Sinn gekommen. Ich trete an, weil das Unternehmertum mir Spaß macht und weil es mir Spaß macht, mit Leuten was Geiles voranzubringen und die Konkurrenz zu ärgern. Und das kannst du in meinen Augen einfach besser, oder es macht auf jeden Fall viel mehr Spaß, wenn das vor Ort passiert. Und ich sage gar nicht, dass das zu 100% vor Ort passieren muss. Aber dieses Argument zu sagen, ja klar, es ist cool, aus Spanien rauszuarbeiten. Aber du hast auch Urlaub, sag ich mal knallhart. Kannst du auch im Urlaub nach Spanien fahren. Also, weißt du, es wird die Zeit zeigen. Und ich glaube, im Moment rudern sehr viele Unternehmen zurück, viele amerikanische Unternehmen rudern zurück. Viele deutsche Unternehmen rudern zurück, weil sie merken, natürlich funktioniert's, aber ich verliere Anschluss. Mhm. Und sobald Anschluss verloren geht, geht Wohlstand verloren. Wenn Wohlstand verloren geht, geht es relativ rapide bergab. Mhm. Weil wir können uns das auch nur leisten, weil wir über die letzten Jahre, sagen wir mal, auch der Mittelstand natürlich extrem geile Unternehmen gebaut haben, die einen hohen Wohlstand in die Bevölkerung gebracht haben. Mhm. Darf man auch nicht vergessen. Von daher wird es die Zeit zeigen. Ob es wirklich funktioniert. Dass es für den jeweiligen Einzelnen jetzt mega geil ist, in Spanien zu arbeiten, ja, okay, check. Aber das ist für mich kein Argument.
Mhm. Ja, ich werde da ein bisschen drüber nachdenken. So. Ich merke ja auch selber, also ich gehe meistens ins WeWork, also mir ist es extrem wichtig, irgendwie das Haus zu verlassen. Das ist, glaube ich, was gefährlich sein kann, wenn Leute einfach nur noch zu Hause sitzen. Ich merke, es ist für mich auch so, wir haben jetzt hier ein paar Kollegen in Berlin, so ich kümmere mich darum, dass wir dann uns hier regelmäßig sehen, weil das auch einfach irgendwie schön ist, dann Leute auch nicht mehr um sich rum zu haben. So, und ich sehe schon auch quasi, also ich bin immer wieder jetzt in München, das hat schon auch so einen sehr eigenen Wert, also das ist schon auch dann meistens sehr, sehr schön.
Ja, und deswegen holen wir auch unsere coolen Mitarbeiter, die remote sind, die holen wir dann immer eine Woche da und die kommen zu den ganzen Festen. Also wir schauen schon, dass wir die dann auch eben hoch sozial integrieren, so dass wir die dann auch richtig kennen und machen und tun. Das ist dann natürlich auch, muss man als Firma dann auch das Geld natürlich gerne ausgeben, aber das machen wir gerne.
Überlegst du, weil du ja jetzt schon eine sehr klare Position vertrittst, auch quasi irgendwann wegzugehen von dem, dass ihr remote
mit. Findest du die klar? Ich finde die noch nicht so klar.
Ich finde die schon sehr, sehr klar. Aber ich glaube, das Ding ist, du bist vermutlich in einem gesunden Mittelmaß und ich bin in einem Extrem. Du musst dir vorstellen, ich bin in einer Corona-Generation groß geworden, die das gar nicht anders kennengelernt hat. Also ich hatte mein erstes Semester im Studium hatte ich noch normal. So, das heißt, ich kannte ein paar Leute und ab dann, wir haben uns wirklich über 3 Jahre quasi nicht gesehen, nur über Videokonferenzen. Und wir haben ganz andere Strategien gefunden und entwickelt, um irgendwie quasi da einen Ausgleich zu haben. Also wir hatten halt einfach online unseren Discord-Channel, wo Musik im Hintergrund lief, wenn man reingegangen ist, wo es unterschiedliche Räume gab, wo man dann auch, also quasi diese sogenannten Breakout-Rooms, aber war halt einfach, wir haben uns unsere Kneipe nachgebaut und hatten dann halt quasi Ingos Kneipe und dann hatten wir halt vor der Kneipe, um eine rauchen zu gehen, wo man dann irgendwie zu zweit kurz was besprochen hat. Und also ich glaube, es gibt quasi viele Wege, wie man sich das schön machen kann. Und wir haben halt, glaube ich, schon auch sehr diese Vorteile schätzen gelernt. Also jetzt nicht nur ich, sondern ich glaube, diese ganze Generation. Was nicht heißt, dass ich nicht auch wahrnehme, wie schön das ist, wenn ich in München bin und wie sehr ich das wertschätze, wenn da eine Weihnachtsfeier irgendwie stattfindet.
Ich weiß nicht, ob du so den Wohlstand halten kannst, da bin ich ehrlich. Ja. Jetzt mal unter uns, die Generationen, und ich gehöre dazu, wir profitieren von unseren Eltern und Großeltern, die nach dem Krieg, frag die mal nach Workation, ich meine, die haben keine Ahnung, 60 Stunden gearbeitet und dann haben sie ihr Haus mit Backsteinen aufgebaut und haben dann das Haus ihrer Nachbarn am Sonntag noch zusammen geholfen aufzubauen. Und haben sich sozusagen diesen kompletten Wohlstand mit wirklich unfassbarer Maloche aufgebaut. Mhm. Und wir sind eine Generation und wir jetzt, die einfach davon profitiert. Und die Frage ist ja, wie lange profitierst du, bis es sozusagen bergab geht? Mhm. Ja, und das ist ja das, was ich sage. Ich sage ja gar nicht, dass das mag jetzt gerade funktionieren, aber funktioniert das sozusagen langfristig, um wirklich diesen Wohlstand zu halten und um auch diese Arbeitsplätze zu haben, die wir haben, die so hoch bezahlen. Das können wir ja nur tun, wenn wir Firmen haben, die am Ende auch wirklich führend sind auf der Welt und die ein geiles Produkt bauen.
Aber das Wichtigste ist doch, geile Mitarbeiter zu haben. So. Und das Ding ist, also selbst du, wo ich jetzt sagen würde, du hast eine sehr klare Perspektive dazu, holst dir Remote-Mitarbeiter dazu, weil es einfach quasi an manchen Stellen an qualifizierten Mitarbeitern vor Ort fehlt. Denkst du nicht, dass es quasi, also grundsätzlich sind wir, glaube ich, relativ nah beieinander bei diesem, ey, es ist super schön, wenn man gemeinsam in die Firma geht. Trotzdem würde ich aber sagen, also wovon eine Firma auch einfach profitiert, ist, wenn man die besten Leute ranholt. Und die besten Leute haben vielleicht keine Lust, nach München zu ziehen, weil München einfach sauteuer ist. So.
Ja, wir haben ja zum Glück auch mehr Offices, wo man hingehen kann. Wir haben zum Beispiel die Regelung, dass wir keine Teamleads remote zulassen. Also Teamleads sind zum Beispiel, dürfen zum Beispiel bei uns nicht remote sein, weil wir nicht wollen, weil wir möchten, dass die sozusagen immer reinkommen. Natürlich ist das ein Kompromiss, wo wir teilweise dann auch langsamer wachsen, ja. Wir besetzen nicht Stellen auf Teufel komm raus. Jetzt ist es auch so, dass wir bei den Remote-Mitarbeitern die gleichen Tests und Kriterien haben wie bei unseren Vor-Ort-Mitarbeitern. Und wie gesagt, dafür echt sorgen, dass wir die richtig, richtig gut integrieren. Und ja, das ist so, du musst heutzutage gucken, wo du hirest, aber trotzdem gucken wir, dass wir immer einen sehr guten Mix haben oder dass wir viel auch in München weiterhin hiren.
Wie ist da die Verhältnismäßigkeit?
So. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel.
10%, 50%.
Von Büromitarbeitern, meinst du, die remote sind im Gegensatz zu irgendwo im Büro sitzen, in Bordeaux, München oder Berlin. Ich würde tippen 75% also in einem Büro und 25% remote.
Okay.
Würde ich tippen. So ungefähr.
Ich glaube, ist auf jeden Fall ein Thema, was in mir nachwirken wird, was du heute gesagt hast, weil es, glaube ich, schon auch viele Punkte gibt, die ich sehr gut nachdenke.
Und jeder muss da sehr, wie gesagt, am Ende ist ja ein Unternehmen, hat ja keinen Selbstzweck. Also es hat einen Zweck, dass du Mitarbeitern ihr Gehalt zahlst und Familien das Gehalt zahlst, aber das kannst du halt auch nur so lange machen, solange du im Markt bestehst. Und ich meine, wenn du mal heute auf die Welt oder wenn du mal im Moment in Deutschland reinguckst und guckst mal auf die ganzen VC-finanzierten Unternehmen, dann geht es denen gerade nicht so gut. Es liegt das vielleicht daran, dass nicht mehr so viel VC-Money kommt oder wie auch immer, aber es gibt mit Sicherheit ganz viele Gründe, wieso das und wenn du mal in deutschen Mittelstand guckst, denen geht es im Moment noch ganz gut.
Und du glaubst, das hat auch was damit zu tun, dass quasi vor Ort gearbeitet wird?
Ich glaube einfach, dass du, wenn du den höheren, ich bin einfach der Meinung, dass wenn du eine höhere Emotionalität hast zum Unternehmen, und das hast du, glaube ich, wenn du da täglich reinläufst,
ja,
oder jeden zweiten Tag oder dritten Tag, hast du vielleicht nochmal ein bisschen andere Loyalität, als wenn du wenn du die ganze Zeit, wenn das ganze Unternehmen nur remote ist. Ich finde es nochmal was anderes wie bei uns, wo wir so viele coole Hybridmodelle haben, aber ich weiß es nicht.
Aber da bin ich 100% bei dir. Also quasi eine komplett Remote-Firma würde ich mich, glaube ich, schwer damit tun. So, also wie gesagt, bei Europace, ich bin wann immer es ging ins Office gegangen. Ich fand es nur da, war es, glaube ich, für mich das Beste. So, ich war glaube ich, 80% meiner Zeit war ich im Office.
Ja.
Aber ich habe halt einfach an einem Tag, wo ich wusste, okay, ja, heute wird ein Päckchen zugestellt, habe ich halt einfach dann vorher schon geschrieben, also wir hatten einfach immer die Woche vorher kurz Slack-Automation raus, wer ist nächste Woche an welchem Tag da. Da wusste ich halt schon, okay, an dem Tag bleibe ich dann zu Hause und warte auf das Päckchen. Oder jetzt bin ich eine Woche bei der Familie und musste nicht nachfragen. Also mir ging es, glaube ich, ganz viel um dieses Erlaubnisfragen.
Genau, aber das musst du ja bei uns auch nicht. Genau, aber das musst du bei uns auch nicht.
Ich dachte, weil du gemeint hast, irgendwie drei...
Nee, es ist 3-2. 3-2 ist sozusagen 3 Tage wünschen wir uns, dass du da bist. Mhm. Und 2 Tage bist du halt nicht da.
Oder so, man legt
darfst du nicht selber da sein, sozusagen. Das kannst du aber selber legen, ja.
Ah, okay. Ja, gut, nee, das ist, glaube ich, für mich so dieser Knackpunkt. Also so, wenn es super entspannt ist, quasi, wenn ich eine Woche am Stück da bin und dann die nächste Woche meine Familie besuche, dann ist das für mich quasi so der Idealfall, weil ich halt einfach merke.
Ja, aber das macht, ja, nee, das sind wir nicht, da sind wir nicht so. Nee, ich bin da tatsächlich, glaube ich, alte Schule, ich bin da anders gestrickt.
Ja. Ja. Aber wie gesagt, wird bei mir auch nachwirken. Ich, glaube, das ist auch was so jetzt die nächsten Jahre zeigen, so was sich da durchsetzt, was da funktioniert.
Ja, und ich finde, man muss auch immer wieder, bei uns ist es natürlich auch noch so, dass wir haben ja Produktion, das heißt, wir haben ganz, 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 ganz viele Mitarbeiter, die einfach auch das nicht dürfen. Und es ist auch immer wieder schwer zu sagen, dass die Leute, die sowieso schon an den Produktionen stehen und Schichtarbeiten machen, und ich sage jetzt mal aus einer, vielleicht ein bisschen härteren Job haben als vielleicht einen Büromitarbeiter, der kann sowieso gar kein Homeoffice machen. Also wir haben auch immer wieder eine total andere Situation bei uns im Unternehmen, wo wir einfach 200 Mitarbeiter haben, die können einfach kein Projekt, also kein PO in der Produktion, kann viel Homeoffice machen, ne? Weil er muss sozusagen an den Maschinen sein, an der Software dort sein. Mhm. Oder die technischen Projektleiter in den Produktionen können auch kein Homeoffice machen, die ganzen Mitarbeiter dort auch nicht. Also von daher sehen wir das auch immer wieder aus so einem Auge raus, ne? Aus einem gewissen Fairness-Auge raus. Mhm.
Ich habe eine große abschließende Frage.
Jetzt
in 10, 20 Jahren, wenn wir in 10, 20 Jahren einen Podcast aufnehmen, was machst du dann? Und
was machst du in deine Firmen dann? Ich bin hoffentlich noch Unternehmer mit Herz und Seele, wie ich es heute auch bin.
Also Pension oder so ist
um nicht. Gottes Willen, Gottes Willen.
Also du könntest ja jetzt, wenn du wollen
würdest. Ich wache jeden Morgen hungrig auf, als wenn es der erste wäre. Ich bin null satt. Im Gegenteil, ich bin völlig alert und habe einen enormen Kampfgeist. Mhm. Ich hoffe, dass ich den immer noch habe in 20 Jahren. Mhm. Ich hoffe, dass ich immer noch genauso positiv den Menschen gegenüber bin, wie ich es heute bin und den ganzen Mitarbeitern, und dass ich meine Naivität, Spaß am Unternehmertum zu haben, dass die nie verloren geht, dass egal, was da auf der Reise noch passiert, ich irgendwie wie heute einfach sehr dankbar bin über das, was ich machen darf. Und ein paar geile Firmen noch habe.
Vermutlich internationalisieren, ein bisschen weitere Firmen dazu holen.
Total, das werden wir auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall noch Firmen kaufen oder rausgründen. Gucken uns sozusagen schon unterschiedliche Märkte an, wo wir reingehen können. Was spannend ist, was lohnt sich, wo können wir was vielleicht mit Software erschlagen, wo haben wir vielleicht Produktions-Know-how, wo wir sozusagen einfach zuschlagen könnten und über die Produktion skalieren. Ja, das auf jeden Fall. Also auf jeden Fall von allem ein bisschen mehr.
Okay. Ich hoffe, wenn ich in 10 Jahren anklopfe, dann hast du Lust, nochmal einen Podcast aufzunehmen und 10 Jahre zurückzublicken. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir heute die Zeit genommen hast, Gast zu sein und auch kontroverse Themen zu diskutieren, wo ich eine starke Meinung habe, wo du eine starke Meinung hast. Aber ich glaube, das macht es sehr auch spannend, dass Leute unterschiedliche Meinungen zu solchen Themen haben. Vielen, vielen Dank, dass du heute da bist.
Vielen Dank. Danke dir, Luis.
Schön, dass ihr heute dabei wart. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich werde noch ein bisschen auf dem Thema rumdenken, was ich von Remote-Arbeit, Hybrid-Arbeit, im Office-Arbeiten halte und darüber denke. War aber auf jeden Fall unglaublich cool, wirklich auch so ein großes Unternehmen. Bei mir im Podcast zu haben, mein Poster ist natürlich schon eine Ansage. Ich habe mich sehr gefreut, dass sich René die Zeit genommen hat, und ich habe mich sehr gefreut, dass ihr die Folge bis jetzt gehört habt.
Dementsprechend, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt gerne eine gute Bewertung, teilt den Podcast und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche.